Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Hongkong war der einzige Ort in China, wo Anfang der Woche öffentlich an das Massaker auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens vor 30 Jahren gedacht werden konnte. Und es sind genau solche Freiheiten und Rechte, für die heute zum Ende der Woche mehrere hunderttausend Hongkonger auf die Straße gegangen sind. Die Veranstalter sprechen sogar von mehr als 1 Million Menschen. Konkret richten sich die Demonstrationen gegen ein geplantes Gesetz, das Auslieferungen an China vereinfachen soll. Den ganzen Tag über blieb es friedlich, doch am späten Abend kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und einigen Demonstranten. Tina von Löhneisen.
Sie protestieren gegen das Evil Law, das böse Gesetz. Ein Entwurf, der die Auslieferung von Verdächtigen in andere Länder erleichtern soll, auch nach Festlandchina. Die Demonstranten sind alarmiert. Das Gesetz würde alles zerstören, die Freiheiten, die wir immer hatten, und die Rechtsstaatlichkeit, auf die wir so stolz sind. Anfang Mai, eine Sitzung im Parlament. Mitglieder der Peking-treuen Regierungskoalition und Oppositionspolitiker schreien sich an, kämpfen um das Mikrofon. Es gibt Verletzte. Seit 1997 gehört die ehemalige britische Kronkolonie wieder zu China mit der Zusicherung größerer politischer Freiheit. Ein Land, zwei Systeme, so der Slogan. Freie Meinungsäußerung, Presse- und Versammlungsfreiheit gibt es, doch Regierungschefin Carrie Lam ist Peking freundlich und immer wieder bekommen die Hongkonger Chinas langen Arm zu spüren. Wie im Jahr 2015. 4 Buchhändler und ein Verleger, die politisch brisante Bücher herausgeben, verschwinden unter mysteriösen Umständen. Alle 5 tauchen in China wieder auf. Für viele ist klar, ein Einschüchterungsversuch der chinesischen Staatssicherheit. Das geplante Gesetz trifft viele Hongkonger ins Mark. Am Donnerstag gingen 3000 Anwälte auf die Straße. Schwarz gekleidet und in stummem Protest standen sie vor einem Regierungsgebäude. Die Rechtsstaatlichkeit Hongkongs ist bedroht. Wenn das Auslieferungsgesetz verabschiedet wird, wird es unserem Rechtssystem irreparablen Schaden zufügen. Die Hongkonger Regierung weist diesen Vorwurf zurück. Politisch oder religiös Verfolgte würden nicht ausgeliefert. Amnesty International hält dagegen. China erhebe regelmäßig Anklagen, die unpolitisch schienen, nutze sie aber, um Andersdenkende auf diesem Weg zu inhaftieren. Am Abend kam es nach der friedlichen Massendemonstration zu Ausschreitungen zwischen einigen hundert Demonstranten und Sicherheitskräften. Sollte das Auslieferungsgesetz verabschiedet werden, könne niemand mehr in Hongkong sicher sein, so die Angst der Aktivisten.
Und wieder ein Wahlsonntag, der nicht glücklich endet für die SPD. Dabei galt diese Wahl jahrzehntelang als sichere Bank für die Sozialdemokraten. Seit einst der junge Oskar Lafontaine das Oberbürgermeisteramt von Saarbrücken, der CDU für seine damalige Partei abluchste. Seit 1976 also. Und da war der Mann noch gar nicht geboren, der nun, mehr als 40 Jahre später, das Amt für die CDU zurückgeholt hat. In einer hauchdünnen Stichwahl setzte sich Uwe Konrad gegen die bisherige SPD-Oberbürgermeisterin Charlotte Britz durch. Über die überraschende Wachablösung in Saarbrücken, Brigitte Henkes.
Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters in Saarbrücken. CDU-Herausforderer Uwe Konrad lag im ersten Wahlgang bei 8 Bewerbern noch auf dem 2. Platz. Auf den letzten Metern in der Stichwahl hat Konrad die langjährige SPD-Rathauschefin Charlotte Britz abgehängt.
Ich glaube, es war tatsächlich auch das Thema, dass eine Amtsinhaberin 15 Jahre auch im Amt war, dass es jetzt um 10 weitere Jahre ging. Und es gab einen ganz wesentlichen Teil an Menschen in der Bevölkerung, die gesagt haben, wir wollen ein bisschen neue Kraft und neuen Schwung im Rathaus haben.
Ein weiterer schwerer Schlag für die SPD. Charlotte Britz hatte bis zuletzt Hoffnung. Sie gilt als bürgernah. Auf dem Christopher Street Day hat sie heute noch mal Präsenz gezeigt. Am Ende fehlten ihr knapp 300 Stimmen. Wie schon bei der Europawahl gelang es nicht, die SPD-Wähler ausreichend zu mobilisieren. Der Niedergang der SPD hat auch die Hochburg Saarbrücken erreicht, auch wenn Britz die Fehler bei sich selber sucht.
Ich glaube, ich war schon eine Person, die keinem Konflikt aus dem Weg gegangen ist. Und wenn man so lange als Oberbürgermeisterin tätig ist, muss man natürlich auch viele Entscheidungen treffen, die nicht alle erfreuen. Und insbesondere in den letzten, ja, im letzten 1 bis 2 Jahren gab es natürlich auch viele konfliktträchtige Themen in dieser Stadt, die auch bundesweite Themen sind. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat.
Seit 1976 war Saarbrücken in SPD-Hand. Oskar Lafontaine löste den CDU-Oberbürgermeister ab, ließ Fußgängerzonen bauen und den St. Johanner Markt herausputzen.
Hier gibt geschafft halt.
Nach 43 Jahren hat die CDU die Landeshauptstadt nun zurückerobert. Damit hatte Uwe Konrad nicht gerechnet. Die schwächelnde SPD hat ihm in die Hände gespielt.
Mehr als 3 Millionen Sudetendeutsche waren es, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden, wie hier 1946 aus Liberec, dem ehemaligen Reichenberg. Viele von ihnen fanden in Bayern eine neue Heimat, wo an diesem Wochenende auch der 70. Sudetendeutsche Tag stattfindet. Ein Treffen der Traditionspfleger. Aber ist es nach so langer Zeit für die Jüngeren, deren Großeltern einst die alte Heimat in Böhmen, Mähren oder Schlesien verlassen mussten, überhaupt noch von Bedeutung? Sebastian Großer und Hans Hinterberger berichten aus Regensburg.
Monika und Reinhard Riedl feiern das sudetendeutsche Brauchtum, wie den Volkstanz. Doch hier geht es auch um Völkerverständigung zwischen Tschechen und Deutschen.
Die kleine Bevölkerung in Anführungszeichen, glaube ich, ist mit der Aussöhnung aber schon viel weiter als wie mancher Politiker.
Früher hatten die sudetendeutschen Tage eine eher martialische Anmutung. An erster Stelle stand kein Verzicht auf die Heimat.
Alles für unsere sudetendeutsche Heimat!
Heute steht die Versöhnung im Mittelpunkt. Wie bei den Riedls. Sie treffen auf dem sudetendeutschen Tag in Regensburg auch tschechische Bekannte. Früher undenkbar, heute normal. Vertreter Tschechiens sind fester Bestandteil des sudetendeutschen Tages.
Unsere gemeinsame Nachbarschaft und aufkeimende Freundschaft hat begonnen, fundamental von den Menschen getragen zu werden. Und dies finde ich, verehrte liebe Freunde, als das Allerwichtigste.
Schirmherr der Volksgruppe ist traditionell der bayerische Ministerpräsident. Der sieht die Sudetendeutschen als Vorbilder in einem von Krisen geschüttelten Europa.
Wenn es je jemand gegeben hat, der Brückenbauer, der europäische Gedanke, der Vergebung im Vordergrund hatte, der Optimismus gezeigt hat, dann sind es die Sudetendeutschen.
Doch wer soll die Versöhnung weitertragen?
Denn wir Älteren, die wir die Vertreibung erlebt haben, werden nicht mehr so oft kommen können.
Wir sehen es auch selber in den einzelnen Vereinen, dass die Jugend nicht mehr so nachkommt.
Und da muss sich natürlich die sudetendeutsche Landsmannschaft schon überlegen, wie macht man das in Zukunft?
Die Lösung kann nur in einem noch intensiveren Austausch zwischen Tschechen und Deutschen liegen, sagt Monika Riedl. Bei ihrem Sohn hat sie diese Erfahrung gemacht.
Der war da total begeistert. Der ist auch heimgekommen und hat gesagt, Mama, ich kann jetzt ein paar Wörter Tschechisch.
Junge Sudetendeutsche setzen neben der Tradition vor allem auf den Austausch.
Dass auch immer mehr eigentlich tschechische Organisationen mit dabei sind und das sich vielleicht irgendwann austariert, auch von den Personenanzahlen her. Das wäre so ein kleines Träumchen im Grunde genommen.
Auch Monika und Reinhard Riedl haben noch ein Träumchen.
Wenn der Sudetendeutsche Tag mal in der Tschechischen Republik stattfinden könnte.
Dass sich die Völker wieder annähern und dass es wieder eine Einheit werden kann.
Es wäre historisch. Sie würden auf jeden Fall den Weg auf sich nehmen.
Im japanischen Fukuoka ist das Treffen der G20-Finanzminister zu Ende gegangen und da ging es logischerweise um viel Geld, aber in erster Linie um Steuern. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die führenden Wirtschaftsmächte wollen das internationale Steuersystem für Unternehmen modernisieren und so künftig Internetriesen wie Google oder Facebook stärker zur Kasse bitten. Regelungen für eine globale Mindeststeuer sollen bis Ende 2020 erarbeitet werden, heißt es in der Abschlusserklärung. Überlagert wurde das Treffen vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Ein gemeinsamer Appell zur Beilegung des Konflikts wurde Teilnehmern zufolge von den USA verhindert. In Kasachstan hat Übergangspräsident Tokajew die Wahl laut Prognosen klar gewonnen. Er kam demnach auf mehr als 70% der Stimmen. Der Wahltag in dem autoritär regierten Land war von massiven Protesten begleitet worden. Hunderte Menschen wurden nach offiziellen Angaben festgenommen. Tokajew hatte sein Amt im März von Präsident Nazarbajew übernommen, der nach fast 30 Jahren überraschend zurückgetreten war. Einer der aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des britischen Premierministers Johnson stellt die vereinbarten EU-Ausstiegszahlungen in Frage. Sollte es keine Zugeständnisse beim Brexit-Abkommen geben, würde er die 44 Milliarden Euro verweigern, sagte Johnson der Sunday Times. Die Zahlungen werden fällig für Großbritanniens Verpflichtungen aus dem EU-Haushalt. Die EU lehnt Nachverhandlungen ab. Mehrere hundert Menschen haben in der Kölner Kolbstraße des Nagelbombenanschlags durch die NSU-Terrorzelle vor 15 Jahren gedacht. Dabei waren 22 Menschen verletzt worden. Vor dem Gedenken hatten fremdenfeindliche Briefe für Verunsicherung gesorgt. Darin wurde Muslimen in Deutschland mit Angriffen gedroht. Redner verurteilten die Aktion scharf. Die Gedenkfeier setze jetzt erst recht ein Zeichen gegen rechten Terror, Diskriminierung und Rassismus. Mit Samba-Musik und bunten Kostümen haben Hunderttausende in Berlin den Karneval der Kulturen gefeiert. Mehr als 70 internationale Gruppen nahmen an dem Straßenumzug durch den Stadtteil Kreuzberg teil, der traditionell am Pfingstwochenende veranstaltet wird. Neben Tanz- und Musikensembles widmeten sich Gruppen auch politischen Themen wie Flüchtlings- oder Umweltfragen.
Was für ein herrliches Leben müssen noch Bademeister führen, könnte man meinen. Viel Sonne, frische Luft genießend, wachen sie über das Wohl der im Wasser tobenden Masse im Freibad und ermahnen höchstens mal, nicht allzu hitzig ins Kühlnass zu springen. Soweit das Klischee, denn in Wirklichkeit ist dieser Traumjob ziemlich ins Wasser gefallen und deshalb bleiben wir öfter mal auf dem Trocknen sitzen. Denn Bademeister sind Rettungsschwimmer, Sanitäter und Streitschlichter in einem. Die Konditionen meist nicht die besten. Und so wollen offenbar sich das immer weniger antun. Cecilia Knott und Petra Jehle.
Der Angeber, die fröhlichen Planscher und der Arschbomber. Alle tummeln sich im Sommer im Freibad. Oder es tummelt sich gar nichts. Dann, wenn es keinen Bademeister gibt und das Freibad schließen muss. So wie in Titisee im Schwarzwald. Seit 2017 zieht hier niemand seine Bahnen. Der Bademeister, ein gefragter Typ. 2500 Fachleute fehlen schätzungsweise in Deutschland. Ein Grund, viele schreckt die Saisonarbeit ab. Im Winter arbeitslos oder in Aushilfsjobs eingesetzt. Im Sommer dagegen voller Einsatz als Fachangestellter für Bäderbetriebe.
Die Dienstzeiten sind natürlich Samstag, Sonntag, feiertags, abends, frühmorgens auch recht schwierig. Natürlich ist auch der Lebensmittelpunkt eines Schwimmers nicht mehr zu Hause, sondern im Schwimmbad.
Einfach keine attraktiven Arbeitsbedingungen. Das war schon in den 70ern so.
Und wer beaufsichtigt das Becken in Ihrer Mittagspause?
Ich habe keinen Mittag. Ich muss durcharbeiten von morgens 7 bis abends 22 Uhr.
Vor 50 Jahren wurde der Bademeister zum Ausbildungsberuf. Es gab mehr Geld. Geändert hat sich trotzdem nichts. Bademeister fehlen an allen Becken, auch im Naturbad Eggingen. Obwohl der Bürgermeister 3.200 Euro brutto bietet und 40% Umsatzbeteiligung.
Ich habe alles probiert, Tagespresse, Homepage, Facebook, Anfrage beim Bundesverband von der DLRG, damit ich wenigstens eine Badeaufsicht hier finde. Aber wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt noch niemanden gefunden.
Die Bürger der Schwarzwaldgemeinde wollen jetzt einen Verein gründen, um ihr Naturbad zu retten. Für diese Saison dürfte das jedoch zu knapp sein. In diesem Bad werden sich im Sommer gar keine Badegäste tummeln.
Die neu geschaffene Nations League war für die deutsche Fußballnationalmannschaft kein Erfolg. Kein Sieg und sogar der Abstieg. Deutlich besser lief es dagegen für Portugal und die Niederlande. Beide Mannschaften schafften es bis ins Finale am heutigen Abend. Und dazu noch einmal Susanne Daubner.
Erster Nations League-Sieger ist Portugal. Die Mannschaft um Superstar Ronaldo gewann gegen die Niederlande mit 1:0. Den entscheidenden Treffer für den amtierenden Europameister erzielte Guedes in der 60. Minute.
Cristiano Ronaldo mit 3 Treffern im Halbfinale gegen die Schweiz. Auch heute der Hoffnungsträger für alle portugiesischen Fans, die nach 12 Minuten die erste Chance ihrer Mannschaft sehen. Fernandes, doch Cillessen im Tor der Niederländer auf dem Posten. Auch ohne den an der Schulter verletzten Pepe dominieren die Hausherren die erste Halbzeit. 38. Spielminute, Fernandes drüber und somit zur Pause 0:0 im Estádio do Dragão von Porto. Zweite Hälfte und weiter nur Portugal im Angriff. Bernardo Silva auf Gonçalo Guedes und der passt. Das 1:0 für die Hausherren nach einer Stunde hoch verdient. Erst jetzt wachen die Niederländer auf, Memphis Depay, doch Rui Patricio hält und der Blick von Bonds-Coach Ronald Koeman sagt alles. Am Ende jubelt Cristiano Ronaldo mit seinen Mannschaftskollegen. Der erste Gewinner der Nations League heißt Portugal.
Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihren deutschen Meistertitel erfolgreich verteidigt. Am letzten Spieltag siegten die Flensburger mit 27:24 beim Bergischen HC. Bis zur Pause sah alles nach einem klaren Sieg aus, da führte die SG mit 13:8. 4 Minuten vor Schluss verkürzte der starke Aufsteiger auf 23:24. Doch am Ende zeigten die Flensburger keine Nerven und holten sich nach 2004 und 2018 zum dritten Mal die deutsche Meisterschaft.
Tennisprofi Rafael Nadal hat zum 12. Mal die French Open gewonnen. Der 33 Jahre alte Spanier besiegte im Endspiel in Paris den Österreicher Thiem in 4 Sätzen. In der Formel 1 hat Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton den großen Preis von Kanada gewonnen. Zwar fuhr Sebastian Vettel als erster durchs Ziel, aufgrund einer 5 Sekunden Zeitstrafe musste er sich allerdings mit dem 2. Platz begnügen.
Ein Ergebnis, mit dem Sebastian Vettel überhaupt nicht einverstanden ist. Vettel sieht sich selbst als Gewinner. Die entscheidende Szene dazu nach 2/3 des Rennens. Vettel verliert in einer Schikane das Heck seines Autos, fängt es aber gerade noch vor der Streckenmauer ab und bleibt in Führung. Dicht dahinter reagiert Lewis Hamilton blitzschnell, vermeidet dadurch eine Kollision. Die Rennjury sieht Vettels Vorgehen als eine gefährliche Aktion an und spricht eine Zeitstrafe aus, die Vettel nicht akzeptiert. Der Sieg würde ihnen gestohlen werden. Es ist ein äußerst spannend verlaufender Grand Prix, den Sebastian Vettel vom Startweg anführt, stets dicht dahinter allerdings Lewis Hamilton. Beide fahren auf höchstem Niveau. Durch die 5 Sekunden Zeitstrafe verliert Sebastian Vettel den Sieg. Dies bringt ihn zunächst aus der Fassung. Während Hamilton seinen Erfolg feiert, flüchtet Vettel vor der Siegerehrung. Dort wird Lewis Hamilton von vielen Fans ausgebuht. Das sollten die Leute nicht machen. Lewis hat gesehen, was passiert ist. Das war ja keine Absicht von mir. Ich wollte ihm nicht schaden. Die beiden momentan besten Formel-1-Fahrer sind sich da einig. Nur das Ergebnis bleibt. Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel.
Bringt uns hier morgen noch einen weiteren Feiertag. Frage daher an unseren Wetterlotsen Sven Plöger. Wie starten wir denn damit in die neue Woche?
Ja, Ingo, das wird eine durchwachsene Angelegenheit mit Schauern, mit Gewittern, mit sonnigen Abschnitten, mit Wolken und wieder dickeren und dünneren Wolken, irgendwie alles dabei. Und wir gucken mal ganz flott auf die Verhältnisse, die wir morgen und aber auch darüber hinaus am Dienstag und Mittwoch haben. Und die sind ziemlich ungewöhnlich. Im Südwesten, der ja häufig bekannt ist als Wärmeregion unseres Landes, haben wir 18 bis 21 Grad nachmittags. Und im Osten Deutschlands, ich habe mal Cottbus rausgegriffen, 31 bis 33 Grad. Und wenn solche Luftmassengrenzen genau über dem Land so ein bisschen hin und her pendeln, dann kommt das dabei raus. Schauer und Gewitter und die können sehr kräftig werden. Und wir gucken gleich auf den Pfingstmontag Vormittag. Da ist einerseits hier im Nordosten eine Zone unterwegs mit einzelnen Schauern und Gewittern. Von Südwesten, wo es aktuell ja auch kräftig regnet, dort werden weitere Schauer unterwegs sein. Teils gewittrig, sonst ist es wechselnd bewölkt, teilweise aber auch richtig sonnig. Gilt auch für den Nachmittag. Nur da gibt es im Westen einzelne Schauer und Gewitter, im Süden häufiger den Regen, nach Osten kräftige Gewitter, im östlichen Bayern am ehesten Trockentemperaturen. Temperaturen hier ganz im Osten bei 30, 31 Grad, im Westen 25, Südwesten 18. So bleiben die Verhältnisse. Das östliche Niederbayern und östliche Bayern, das ist am ehesten trocken. Wenn man so will, bieten uns die nächsten Tage also ein breit gefächertes Potpourri, Ingo.
Alles dabei. Vielen Dank, Sven Plöger, für diese Aussichten.
Genau.
Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Spielfilm Exit Marrakesch, unter anderem mit Ulrich Tuke. Und ab morgen begrüße dann Karin Mioska an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Pfingstmontag. Tschüss.